Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Fehlerfreitag. Lange haben wir Pause gemacht, vieles hat sich verändert, vieles wird neu werden, Traditionen sind geblieben und wie es sich für den Podcast gehört, habe ich gleich zu Beginn in den Mai einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr aufgeregt, ich bin es immer noch, ich lese seine Bücher. Er weiß, dass ich Fan von ihm bin. Heute ist er bei mir. Ich begrüße ganz herzlich aus dem Kloster Münster Schwarzach Pater Anselm Grün. Herzlich willkommen.
Ja, auch herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Gerne versuche ich, Ihre Fragen zu beantworten.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, lieber Pater Anselm. Vielleicht eben ganz kurz. Ich glaube, die meisten, die meinen Podcast hören, werden Sie kennen, aber vielleicht noch mal 2, 3 kurze Sätze zu Ihrer Person, von wo aus sind Sie gerade zugeschaltet? Einfach ein paar Dinge, die man über Pater Anselm Grün wissen müsste.
Gut, ich bin in meinem Büro, da arbeite ich immer noch vormittags normalerweise, beantworte die Mails, die kommen und mache Termine und auch immer noch die Geldgeschäfte, also die Depots verwalte ich noch. Ja, und da habe ich meinen Computer, wo ich auch online bin.
Sehr schön. Für alle da draußen, Pater Anselm Grün ist Benediktiner in Münster-Schwarzach und ich selber war schon da. Es ist ein wunderschönes Kloster. Die 4 Türme sieht man schon von Weitem, wenn man hinfährt. Also sei an dieser Stelle schon mal jedem ans Herz gelegt, dieses wunderbare Kloster zu besuchen. Jetzt heißt der Podcast Fehlerfreitag und ich weiß, lieber Pater Anselm, Sie haben schon sehr viele Bücher über verschiedene Dinge, über verschiedene Lebensphilosophien, über verschiedene Thematiken geschrieben und sind auch immer wieder an dem Thema Fehler vorbeigekommen. Und ich möchte einfach zum Beginn von Ihnen wissen, wenn Sie das Wort Fehler hören, was bedeutet das für Sie? Was verbinden Sie mit dem Wort Fehler?
Gut, für mich sind Fehler nicht so wichtig. Ich mache natürlich Fehler, aber es ist für mich kein Drama, sondern wenn ich Fehler mache, habe ich das Gefühl, ja, ist ganz gut, dass ich nicht immer nur der Erfolgreiche bin, dem alles gelingt, sondern dass ich auch Grenzen habe und Fehler mache. Das führt mich so zu einem angemessenen Selbstbild, also dass manche projizieren ja in mich hinein auch so Bilder von perfekt gelassen sein. Und wenn ich Fehler mache, denke ich, ja, bin auch menschlich.
Ist das etwas, was aus Ihrer Sicht oft auch zusammengebracht wird, dieses Thema auf der einen Seite Fehler und auf der anderen Seite Perfektion, also alles immer richtig machen zu wollen?
Ja, viele, die Perfektionisten sind, die haben natürlich Probleme, Fehler zu machen. Die schämen sich, wenn sie einen Fehler machen, weil das Selbstbild des perfekten Menschen zerstört. Aber ich bin Gott sei Dank kein Perfektionist. Bin durchaus jemand, der gerne arbeitet und viel arbeitet. Aber Perfektionismus war nie ein Thema für mich. Also ich definiere mich nicht, ob ich da alles mal richtig mache.
Das ist zumindest eine sehr, sehr gesunde Haltung. Und die Leute können Sie jetzt nicht sehen, aber ich darf Sie zum Glück sehen und merke die Energie und die Freude, die Sie ausstrahlen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun. Was glauben Sie, ist der Grund, warum viele Menschen diesen Drang danach haben, alles richtig zu machen oder perfekt sein zu wollen?
Gut, viele Menschen haben ein Selbstbild des perfekten Menschen, der immer erfolgreich ist. Aber diese Selbstbilder tun den Menschen nicht gut. Daniel Hell, ein Schweizer Psychiater, meint, die Depressionen, die viele Menschen bewegen, sind oft ein Hilfeschrei der Seele gegen übertriebene, maßlose Selbstbilder, dass ich eben immer perfekt sein muss, keinen Fehler machen darf, dass ich erfolgreich bin, dass ich cool bin, dass ich keine Schwächen zeige. Aber das sind Selbstbilder, die dem Wesen des Menschen nicht gut tun.
Jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Satz gesagt, also auch auf sich selbst bezogen. Sie sind ja auch sehr stark im Glauben verankert, was ich wunderbar finde, weil ich glaube, der Glaube eine ganz, ganz große Chance bietet, mit dem Thema Fehler und auch mit Perfektionismus umzugehen. Glauben Sie, dass, wenn man heute gerade mit den jungen Leuten spricht, dass das Thema Social Media, was es da nicht alles gibt, Internet, Facebook, TikTok, dass die Menschen sich dadurch mehr vergleichen und gar nicht mehr so mit sich selbst in Kontakt sind?
Ja, das ist eine große Gefahr, dass man sich ständig vergleicht mit anderen, weil viele, die sich in Facebook oder Instagram oder wie auch immer darstellen, stellen sich immer besser dar, als sie sind. Und dann, die das anschauen, haben dann immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich müsste auch besser sein. Das tut den Menschen nicht gut, sich ständig zu vergleichen. Der Glaube, über der Hilfe einen Grund zu haben, auf dem ich stehen kann, um mich nicht zu vergleichen, sondern ich vertraue, dass Gott mir Gaben gegeben hat und Gott hat eben Menschen Gaben gegeben. Und solange wir uns vergleichen, sind wir nie zufrieden mit uns, weil es gibt immer Menschen, die etwas haben, was wir nicht haben. Mhm. Also vergleichen ist Gift für das Selbstvertrauen.
Ja, weil wir immer auch komischerweise, das ist auch zum Beispiel, wenn wir jetzt das auch der Psychologie betrachten, was das Thema Stärken angeht, wir denken immer, was wir haben oder was wir können. Ja, das ist so normal, das kann jeder. Aber wir stellen unsere Defizite oft in den Vordergrund. Also der Gegenüber hat das und das mehr. Wir vergessen aber, dass wir ja auch ganz viel haben. Haben Sie da einen Tipp für die Menschen da draußen, was helfen kann, um wirklich mehr bei sich zu bleiben?
Ja, einfach mit der Brille der Dankbarkeit auf das eigene Leben zu schauen. Und was kann ich gut zum Beispiel? Kann ich gut zuhören? Kann ich gut mich einfühlen auf Menschen? Also nicht immer die äußeren Tätigkeiten, ob ich da andere übertreffe, besser reden kann oder weiter sportlich mehr leisten kann oder arbeitsmäßig mehr leisten kann. Das ist nicht so wichtig, sondern was kann ich gut und was geht von mir aus? Und wenn ich mit Menschen begegne, wo habe ich das Gefühl, da grabe ich eine gute Lebensspur ein. Und ich sage immer, das Wichtigste ist, ich frage die Menschen immer, nicht was leistest du, sondern welche Lebensspur möchtest du eingraben in die Welt? Eine Lebensspur von Hoffnung, von Zuversicht, von Milde, von Barmherzigkeit oder von Härte, von Bitterkeit. Und wer sich immer vergleicht, der wird leicht bitter. Und Verbitterung bewirkt keine gute Ausstrahlung.
Nee. Es ist ja auch interessant, wenn man mit Menschen spricht, über das Thema Erfolg. Erfolg bedeutet ja für jeden etwas anderes. Also für mich ist zum Beispiel Erfolg, ich habe eine tolle Familie, ich habe zwei wunderbare Kinder, ich habe einen starken Glauben, eine gute Gemeinschaft in unserer Kirchengemeinde. Da kommt das Wort Geld wenig vor. Natürlich gehört es irgendwo zum Leben dazu, aber sind die Menschen zu sehr auf das Materielle aus und vergessen vielleicht das Geistliche und das, was sie innerlich reich macht?
Ja, sicher. Also viele vergleichen sich mit dem, was sie verdienen, was sie an Geld haben, was sie sich leisten können, welchen Urlaub sie sich leisten können und so weiter. Das sind wirklich äußere Dinge und die stellen einen wirklich nicht zufrieden, sondern aber wenn ich spüre, ich habe gute Beziehungen oder ich bin in der Kirchengemeinde geboren, es macht Spaß, sich da zu engagieren. Das sind ja auch Fähigkeiten, die machen viel zufriedener, als dass sich vergleichen. Dass sie vergleicht, eh zufrieden. Und es gibt ja Menschen, die heute ganz hohe Ansprüche haben, auch an andere. Die Ärzte, die müssen mich gesund machen und so weiter. Da bin ich nie zufrieden, weil die Ansprüche kann das Leben gar nicht erfüllen.
Und wir werden auch so schnell, wenn ich wir sage, meine ich nicht uns beide. Ich erlebe viele Menschen, die so eine Ungeduld haben, als ob sie so auf der Suche sind. Zum Beispiel war ich letztens krankheitsbedingt beim Arzt und da war jemand mit im Wartezimmer und der war sehr ungeduldig. Wann bin ich denn endlich dran? Wann bin ich denn endlich dran? Und ich habe nur gedacht, es gibt Länder, da kriegt man überhaupt keine ärztliche Versorgung. Und ob wir waren ja alle nachweislich jetzt nicht arbeitsfähig. Und ob ich dann ein paar Minuten mehr, ist dieses immer, ich habe in einer ihrer Vorlesungen und ihrer Keynotes, die ich auf YouTube gesehen habe, dies Kairos und Kronos mitbekommen. Das Thema Zeit. Ist das so, dass wir immer immer jemandem was hinterherhecheln und immer die Zeit uns auffrisst, anstatt dass wir die Zeit einfach, die uns von Gott gegeben ist, einfach auch genießen und uns freuen, dass wir hier auf der Welt sein dürfen?
Ja, also Chronos ist die Zeit, der Chronometer, der uns auffrisst. Denn Kairos ist die angenehme Zeit. Und ob die Zeit für mich angenehm wird oder ob sie mich auffrisst, das liegt an mir. Wenn ich mich einfach auf den Augenblick einlasse und sage, jetzt bin ich da und jetzt ist das Gespräch. Und was nachher ist, das kommt nachher. Eins nach dem anderen, jetzt bin ich im Augenblick. Dann denke ich nicht an den nächsten Termin. Natürlich, manchmal haben wir einfach enge Termine, aber dann lasse ich mich innerlich darauf vorbereiten und bin aber trotzdem die 20 Minuten, die ich jetzt Zeit habe, ganz da, ohne an das andere zu denken.
Wer für mich da immer richtig gute Schüler oder richtig gute Lehrer, so rum richtig gute Lehrer sind, sind meine Kinder. Die sind 4 und 9 und die können das sehr gut im Moment sein. Die interessiert jetzt weniger, was jetzt in einer halben Stunde oder in einer Stunde ist, sondern jetzt zu spielen, jetzt zu lesen, jetzt zu puzzeln, das ist das Wichtige. Und da können wir eine ganze Menge von lernen. Sie sind jetzt schon sehr lange im Kloster Münster-Schwarzach und ja auch für viele Menschen das Aushängeschild dieses Klosters. Und viele Menschen lieben ihre Bücher da draußen und ihre Keynotes. Wird das Thema Fehler auch bei Ihnen im Kloster thematisiert, wenn Fehler passieren? Und wie wird bei Ihnen damit umgegangen?
Natürlich bei uns Fehler zum Beispiel, wenn wir Chorgebet singen und wir singen falsch oder der vorsichtig muss oder der Priester, der sich verspricht zum Beispiel oder bei der Predigt. Das sind so Fehler, die natürlich offen sind. Sonst größere Fehler. Es gibt auch eine Fehlerkultur. Es gibt in dem Kloster die sogenannte Culpa, also in der Adventszeit, in der Fastenzeit setzt man sich in kleinen Gruppen zusammen und überlegt, was war gut so und was ist, wo habe ich einen Fehler gemacht oder wo möchte ich mich entschuldigen, was nicht so gut war. Dass man einfach auch das Negative anspricht und dann ist es aber vorbei, dann kann man wieder gut Weihnachten feiern oder Ostern feiern.
Das finde ich einen super Satz, den Sie gesagt haben, lieber Pater Anselm. Sie haben gesagt, dann wird darüber gesprochen und dann ist es auch vorbei. Ich erlebe bei mir im Business-Alltag, ich bin auch viel in Unternehmen unterwegs, oft, dass Fehler passieren, was ja gar nicht das Schlimme ist. Aber was mich immer sehr bedrückt macht, ist, wenn Menschen da nicht offen drüber sprechen. Entweder kehren sie es unter den Tisch und sprechen gar nicht darüber, was denn dazu führt, dass der Fehler eventuell sogar noch größer wird. Oder was für mich noch schlimmer ist, sie schieben jemand anders die Fehler in die Schuhe, weil sie es selber nicht gemacht haben. Haben Sie die Erfahrung auch bei anderen Unternehmen? Sie begleiten ja auch Unternehmen und sind auch als Speaker bei der einen oder anderen Unternehmen, dass in der freien Wirtschaft die richtig echte Fehlerkultur noch nicht so ganz angekommen ist?
Also in vielen Firmen sicher nicht. Da hat man Angst, dass wenn jemand die Fehler nicht zugibt und die Schuld bei anderen suchen muss, das ist ja häufig ein Thema, dann vergiftet es auch die Atmosphäre. Und die Frage, warum traut man sich den Fehler nicht zuzugeben? Es ist, mein Image wird ein Stück angekratzt und viele wollen halt nach außen ein gutes Image haben. Wichtig ist, wie ich auf Fehler reagiere. Und da ist für mich immer wichtig, nicht zu moralisieren, nicht zurechtzuweisen, sondern einfach schon einen Fehler anschauen, also zu fragen, was ist da passiert und warum ist es passiert und was könnte helfen, dass es besser macht. Wir können nie Fehler total vermeiden. Aber wenn wir überlegen, warum ist dieser Fehler geschehen, aus einer Unachtsamkeit oder in welchen Situationen muss ich bewusst mir anschauen, dass ich damit rechne, das könnte kompliziert werden. Also Fehler sind immer eine Chance, achtsamer umzugehen mit Problemen und etwas zu lernen und eben nicht der Perfektionist ist, der will die Fehler vermeiden. Aber wenn ich Fehler vermeiden will, bin ich fixiert darauf und dann mache ich erst Fehler. Das ist einfach so ein Paradox. Wer keine Fehler machen will, der macht alles verkehrt. Ja? Sondern wer einfach versucht, gut zu arbeiten und Fehler passieren, dann natürlich in manchen Bereichen sollten wenig passieren, beim Arzt und zum Beispiel oder in verschiedenen Bereichen. Und dann kann man überlegen, was kann helfen? Oder was sind die Bedingungen? Wo muss ich vorher vielleicht achtsamer sein, mich bewusst einzulassen auf dieses Gespräch jetzt, auf diesen Menschen? Dann werde ich nicht so leicht Fehler machen. Fehler sind ja oft, dass wir nicht ganz im Augenblick sind, sondern schon beim nächsten Termin sind, dann hören wir nicht richtig zu, dann antworten wir verkehrt oder machen einen Fehler oder viele so kleine Fehler, wenn einer Finger einquetscht oder so. Psychologen sagen, das ist oft eine Form von Selbstbestrafung. Ich bin nicht achtsam und tun wir selber dann weh, obwohl dass ich das möchte, aber es ist eine Folge von dieser Unachtsamkeit.
Auch weil wir ein Stück weit, und das nehme ich auch aus Ihren Worten raus, wenn es um Fehler geht, immer im Außen sind. Fehler an sich, wenn irgendwas passiert, was nicht so gelaufen ist, wie wir es planen. Und jeder, der da draußen ist und Sie und ich wissen, das Leben läuft manchmal nicht nach Plan. Der liebe Gott hat einen Plan mit uns, das weiß ich, der weiß das auch, aber ich als Mensch weiß nicht immer, was im Moment richtig ist. Aber anstatt dass ich das mit mir ausmache, wie Sie das gerade so schön gesagt haben, was ist die Erkenntnis, warum ist das passiert? Wenn ich mich darauf fokussieren würde, würde es mir viel besser gehen und ich würde auch ein viel größeres Wachstum hinlegen. Aber ich bin ja öfter damit beschäftigt, was denken die anderen? Jetzt kriege ich Reputationsverlust, jetzt denken die, ich kann meinen Job nicht. Hilft zum Beispiel da, ich weiß, dass Sie da auch sehr großer Fan von sind, diese Meditation, dass man wirklich mal bei sich ist und die Gedanken ziehen lässt, um nicht immer in die Gefahr zu laufen, jetzt muss ich mich erstmal wieder mit anderen vergleichen, weil mir ein Fehler passiert ist.
Ja, also der Heilige Benedikt spricht ja von Demut. Demut ist ja kein moderner Begriff, aber Demut heißt, ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde und weiß, als Mensch mache ich auch Fehler und das darf sein. Sie haben gesagt, ja, oft wird uns von außen etwas durchkreuzt uns. Das ist ja auch ein typisch christliches Bild, das Kreuz, ja, was uns durchkreuzt. Und die Kunst ist das, was mich durchkreuzt, dass ich das als Chance nehme, dass ich dem Sinn gebe. Zum Beispiel, wenn ich was vorhabe und jetzt kommt jemand rein und will was besprechen, dann ärgere ich mich vielleicht, weil ich jetzt nicht fertig machen kann. Aber wenn ich mich einlasse auf das, was mich durchkreuzt, dann kann eine gute Begegnung entstehen und auf einmal merke ich, das ist jetzt wichtiger, hat mehr Segen gestiftet, als wenn ich meine Arbeit zu Ende gemacht hätte.
Ja, genau das. Jetzt reden wir schon ganz lange über Fehler. Gibt es einen Fehler, lieber Pater Anselm, den Sie in der Vergangenheit gemacht haben, wo Sie heute sagen, ich bin wirklich dankbar, dass mir dieser Fehler passiert ist?
Gut, ich habe lange, war lange Zellerer, musste mit Geld umgehen und natürlich waren da manche Entscheidungen auch nicht so optimal. Und dann zu spüren, ja, ich bin dankbar, sonst ohne Fehler wäre ich vielleicht zu ehrgeizig gewesen, könnte immer noch mehr verdienen. Und die Fehler, die haben wir so gezeigt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und das tut ja auch gut.
Haben die Fehler Sie sogar teilweise den Blick fürs wahre Leben geschärft, für das, was wirklich wichtig ist?
Ja, also klar, ich kenne mir auch die Tendenz, bin dankbar, wenn ich Erfolg habe, wenn was gut läuft, wenn die Buchgeschäfte sind, die Anlagen oder wie auch immer. Und dann einfach zu spüren, nein, das ist nicht alles in meiner Hand. Und ich akzeptiere das. Das macht mich einfach gelassener und bescheidener, weil sonst die Gefahr, immer besser zu sein, immer mehr zu leisten und erfolgreich zu sein, das kenne ich auch. Der Jung sagt ja, der größte Feind der Verwandlung ist ein erfolgreiches Leben. Also wenn man Erfolg hat, denkt man, ist doch alles in Ordnung, ich brauche überhaupt nichts ändern, aber dann starre ich innerlich und bleibe nicht lebendig. Zur Lebendigkeit gehört einfach auch Fehler zu machen, begrenzt zu sein und sich damit auszusöhnen.
Jetzt haben Sie wundervolle, ganz viele Bücher geschrieben. Einige davon habe ich gelesen. Eins hier ist mir besonders wichtig, weil da ist eine Widmung von Friedrich Assländer drin und der leider nicht mehr da ist. Es ist aber ein besonderes Buch für mich, spirituell führen. Die erste Frage ist, wenn Sie ein Buch schreiben, und Sie haben ja viele geschrieben, wie gehen Sie daran? Sagen Sie, jetzt möchte ich besser werden oder weniger Fehler machen, das Buch soll besser werden. Gehen Sie an das Buch ran und sagen, ich schreibe jetzt das, was Gott mir gegeben hat und was ich gern weitergeben will. Können Sie uns mal in so einen Prozess mit reinnehmen? Oder haben Sie da auch den Ehrgeiz, na, mein nächstes Buch soll besser werden als das vorherige?
Nein, den Ehrgeiz habe ich nicht, sondern wir sprechen ja mit dem Verlag so. Da fragt die Lektorin, ob ich eine Idee habe für ein Buch. Dann reden wir. Dann manchmal denke ich, nein, da habe ich jetzt so keine Idee. Dann schreibe ich mir das mal auf und irgendwann denke ich drüber nach und dann, ja, vielleicht fallen mir doch ein paar Gedanken dazu ein. Oder reizt es mich, also reizt mich da mal klarer zu denken. Aber an Fehler denke ich dann nicht, sondern ja, ich warte auf den Augenblick, wo ich dann anfange. Und manchmal schiebe ich so ein Thema vor mich her und sage, nein, da fällt mir nichts ein. Und dann auf einmal mache ich so ein bisschen Brainstorming, schreibe so ein paar Gedanken auf und dann fange ich einfach an. Und fange an zu schreiben und im Schreiben entwickelt sich dann was. Und da habe ich nicht das Gefühl, muss besser sein, sondern mir die Lust, Neues zu formulieren und für mich klarer zu werden über bestimmte Themen. Oder auch die Frage, wie kann ich anderen Menschen, den Menschen, mit denen ich so bei Kursen ins Gespräch komme, wie kann ich denen eine Antwort geben, was ihnen helfen könnte, mit ihren Problemen umzugehen, und natürlich auch dem Glauben heraus, der Hilfe zu finden, damit umzugehen.
Sehr schön. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich finde das, man merkt auch bei Ihnen, finde ich, schon jetzt in dem Gespräch so eine Gelassenheit auch. Also nicht, dass man sie nicht ehrgeizig, um Gottes Willen, sie sind sehr ehrgeizig und sie machen sehr viel. Aber sie sind, glaube ich, ein Mensch, der auch Akzeptanz sehr gut versteht. Viele Menschen draußen akzeptieren ja nicht, dass das Leben manchmal so ist. Und dann kämpfen sie dagegen an. Und wenn sie dagegen ankämpfen, machen sie es noch größer. Wann war so der Moment bei Ihnen, wo Sie wirklich diesen Schritt auch gelernt haben, so, dass Sie jetzt sehr stark in der Akzeptanz sind? Oder war das schon immer so, dass Sie ein sehr, sehr bodenständiger, sehr, sehr dankbarer Mensch sind, der gut in Akzeptanz geübt war?
Ja, gut, als ich jung war, so um 30, 35, da habe ich ja die ersten Vorträge gehalten. Und da war ich schon unter Ehrgeiz gestanden. Ich wollte mit Eindruck machen, wollte was Gutes sagen. Und dann habe ich dann vor lauter Ehrgeiz immer schwitzen angefangen. Das habe ich dann geärgert, weil die Leute sehen nicht perfekt. Und dann hat man vorhin gesagt, warum willst du das loswerden? Du hast einfach Gefühle. Dann habe ich das akzeptiert, dass ich da auch das Schwitzen darf sein. Und dann war es kein Thema mehr. Das, was wir vorhin gesagt haben, das kann ich nur bestätigen. Wenn ich gegen was kämpfe, wird es immer stärker. Wenn ich gegen die Angst kämpfe, wird sie stärker. Wenn ich gegen die Empfindlichkeit kämpfe, wird es stärker. Oder wenn ich gegen diese Schwitzen kämpfe, wird es noch mehr, noch stärker. Einfach akzeptieren. Gut, natürlich, jetzt bin ich 81 Jahre. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich nicht mehr beweisen. Das ist auch der Vorteil des Alters.
Sie wirken aber auf, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, Sie wirken so klar, so präsent, das ist schon, Sie sind schon wirklich eine Erscheinung. Also das muss man auch wirklich mal sagen dürfen. Wenn wir noch mal kurz auf das Thema, was heißt kurz, aber ich wusste, dass mit Ihnen das so interessant ist, dass die Zeit uns davon, wir haben gerade über Kairos und Kronos gesprochen, ich wusste, dass die Zeit schnell rumgeht. Ich möchte noch kurz mit Ihnen über das Thema Führung reden. Wenn wir zum Beispiel im Business-Kontext gehen, da spielen ja, ob wir jetzt im Unternehmen gucken, oder auch, ich arbeite auch viel mit jungen Schülern zusammen. Da hat ja schon in Fehler und Business und Schule, das hat ja schon eine andere Bewandtnis. In der Schule sind Fehler sehr präsent. Du machst das falsch, muss ich korrigieren. Und auch im Business. Was ist denn da für die Leute da draußen ein paar hoffnungsvolle Worte zum Thema Fehler im Business? Wie erleben Sie zum Beispiel auch diese Businessmenschen, die wirklich zahlengetrieben sind?
Gut, für mich ist der wichtigste Grundsatz verstehen statt bewerten. Das gilt für mich selber. Wenn ich einen Fehler mache, mich verstehen anstatt zu bewerten. Ich bin verkehrt oder ich bin nicht gut genug. Und auch beim Mitarbeitern, wenn sie einen Fehler machen, nicht sofort dagegen angehen, sondern verstehen, was ist da. Und wenn ich verstehe, dann kann ich auch dazustehen, dann kann ich auch was wandeln. Und dann ist der Fehler auch eine Gelegenheit, persönlich in Kontakt zu kommen mit Mitarbeitern, weil sie merken, ich bewerte sie nicht, die brauchen keine Angst haben bei mir. Ich versuche sie zu verstehen und dann verstehen sie sich selber besser und dann lernen sie aus den Fehlern.
Mhm.
Und das ist klar wichtig, ich sage das immer wieder, aber viele Führungskräfte sagen mir, ja, ich finde es gut, verstehen statt bewerten. Aber unbewusst sind wir immer dabei zu bewerten, auch unsere Mitarbeiter zu bewerten und uns selber zu bewerten.
Aber es ist ja auch sehr spannend, weil auch wenn wir über Führung sprechen und je mehr ich frage, wenn ich Frage kriege, bekomme ich Antworten. Wenn ich bewerte, dann habe ich eine Meinung im Kopf, ohne zu wissen, ob sie auch stimmt. Mhm. Aber ist in der Frage vielleicht auch was Führung angeht, ist es vielleicht auch so ein Paradigmenwechsel von Managen hin zu mehr Nachfragen?
Ja, also in der Frage drücke ich einmal aus, ich interessiere mich für diesen Menschen, ich möchte die Hintergründe wissen und ich liebe die deutsche Sprache. Das Wort Frage kommt von Furche. Wenn ich eine gute Frage stelle, grabe ich eine Furche in den Acker des anderen, dann kann was aufblühen in ihm, kann das aufgehen. Und Fragen sind wirklich ein Weg, wo Neues entstehen kann, Neues wachsen kann. Und nicht, wenn ich bewerte, fühlt der andere sich gleich, ja, hat er Angst, wie werde ich bewertet? Wenn ich frage, blüht was auf in ihm.
Oh, das ist ein schönes Wort. Aufblühen. In der positiven Psychologie, Martin Seligmann spricht immer von Flourishing. Ich finde, das Aufblühen ist ein sehr, sehr, sehr schönes Wort. Was sind vielleicht zum Ende noch, weil viele Leute interessieren sich halt auch sehr für ihre Bücher. Sind Sie gerade an einem neuen Buch dran? Haben Sie ein neues Buch fertig? Was bewegt Sie gerade jetzt mal kurz weg von Fehlern? Was für Themen beschäftigen gerade Pater Anselm Grün?
Gut, das eine ist so die Verbindung zwischen Spiritualität und Tiefenpsychologie von Sergio Jung. Und da behandle ich gerade drei Formen der Volksfrömmigkeit: Kreuzweg, die sieben Worte Jesu am Kreuz und die fünf Wunden Jesu. Das sind immer Bilder für uns. Wir haben fünf Wunden, Fußwunden, wir haben kein Selbstvertrauen, können nicht zu uns stehen, wir fallen um oder Handwunden, wir sind festgenagelt auf dem Bild oder die Herzwunden, wo wir verwundet werden sind in der Liebe und einfach spüren, dass diese alten Formen der Frömmigkeit eigentlich therapeutische Weisen waren, die Bibel therapeutisch ins eigene Leben zu übersetzen.
Ich finde das mega spannend. Ich glaube auch, dass die Bibel so viele, und das wissen Sie besser als ich, dass die Bibel so viele Antworten gibt, wenn man sich darauf einlässt. Dass die Bibel, ob das um das Thema Gesundheit geht, psychische Gesundheit, Lebensweisheiten, das Thema, ich habe letztens ein schönes Buch von Tillmann Luther gelesen, da geht es um das Thema Rhetorik. Die Bibel ist voll mit spannenden Geschichten und mit so viel Weisheit. Und ich glaube, wenn man sich darauf mehr einlassen würde, dann würden es vielen Menschen besser gehen. Die Frage, die ich mir auch stelle, die ist schwer zu beantworten, dass wir in vielen Bereichen in Deutschland einen Rückgang der Kirchenmitglieder erleben. Und ich glaube ganz tief in mir, dass gerade jetzt die Zeit ist, wo Gott für einen da ist. Gerade in der jetzigen Zeit, wir sehen, was in der Welt los ist. Wir sehen, was im Alltag los ist. Gerade jetzt ist der Glaube für mich ein unglaublicher Halt. Wie sehen Sie das? Wie beobachten Sie die Entwicklung der Kirche in Deutschland?
Ja, die äußere Kirche wird zwar kleiner, aber trotzdem, ich habe es auch jetzt in Holland und in Belgien erlebt, dass auf einmal wieder junge Leute in die Kirche gehen, also wieder neue Interesse haben. Und ich glaube, dass es auch hier wieder geschieht, wenn wir nicht einfach nur immer jammern, dass es weniger wird, sondern wenn wir uns darauf einigen, was haben wir für die Botschaft zu verkünden, dass Menschen auch junge Menschen wieder suchen, wir wollen Halt suchen, Geborgenheit suchen, Wurzeln suchen, die sie tragen. Da ist schon ganz wichtig. Wichtig ist halt, dass wir nicht moralisieren, sondern dass wir den Glauben so anbieten, dass wir spüren, das ist eine Kraftquelle, aus der wir leben können.
Das war ein wunderschönes Schlusswort, Pater Anselm. Vielen lieben Dank, dass Sie heute in meinem Podcast zu Gast waren. Es war eine große Ehre für mich. Und an alle da draußen, wenn ihr wissen wollt, wo bekomme ich die Bücher von Pater Anselm? Wo lebt er? Wie ist das in Münster-Schwarzach? Kann ich da hinfahren? Wir packen alles in die Shownotes. Ihr werdet informiert mit allen Dingen, die ihr braucht. Und jetzt wünsche ich allen da draußen einen schönen Mai, dass die Sonne scheint, dass es uns allen gut geht, dass wir alle gesund, dankbar und demütig bleiben. Und lieber Pater Anselm, nochmal herzlichen Dank, gottesreichen Segen für Sie, viel Gesundheit. Machen Sie weiter so. Wir freuen uns auf noch ganz viele tolle Bücher von Ihnen. Und herzliche Grüße nach Münster-Schwarzach.
Danke und Ihnen auch einen guten, schönen Monat Mai.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.